Sarah, ich danke dir für deinen Auftritt, für das, was du erzählt hast. Und mir ist wichtig, gerade jetzt auch noch für die Missionare zu beten, weil ich finde, sie machen einen mega coolen und wichtigen Dienst. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für all die Missionare, die wir ausgesendet haben, aber auch für all die Missionare, die unterwegs sind, die deine Botschaft verkündigen, aber auch den Menschen helfen dort, wo sie Not haben. Und ich danke dir, dass wir auch Leute haben, auch gerade junge Leute, Sarah, die das gehen anschauen, das Wunder nimmt, wo sich dort auch die Leute investieren. Merci für ja, die Ausrichtungen von diesen Herzen. Und danke, bist du mit ihnen und du sie bewahren. Amen. Das Thema Missionar, das passt auch heute wunderbar dazu, weil wenn wir den Vers, den wir heute anschauen, ein bisschen zusammen anschauen, dann wird ein Wort richtig gross geschrieben. Und zwar ist das Wort Barmherzigkeit. Wir fahren heute weiter in den Seligpreisungen und wir merken, wenn wir das lesen, das ist Jesus wichtig gewesen. Barmherzigkeit ist etwas, das immer wieder gekommen ist. Das hat er auf dem Herz gehabt. Und wenn ich an Barmherzigkeit denke, dann kommt mir meistens ein Bettler in den Sinn. Ein Bettler, der irgendwo an der Straße ist und ja, Hilfe braucht, Almosen braucht. Und ich denke meistens an irgendeinen Mann oder eine Frau, die vorbeikommt und Geld reinlegt. Und das ist für mich das klassische Bild von Barmherzigkeit. Wir wollen jetzt gerade mal miteinander in Matthäus 5, Vers 7 schauen, was Jesus denn dort genau sagt. Ich lese wieder aus der NGÜ. Und Jesus sagt dort, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wir merken, Jesus ist es dort auch wichtig gewesen. Und wenn man das Wort Barmherzigkeit nimmt und ein bisschen forschen, was die Bibel sonst noch dazu sagt, dann wird man gerade im AT feststellen, dass es sehr oft um Gott geht. Sehr oft braucht die Bibel das Wort dort zum Gott beschreiben. Ich habe euch da ein paar Versen mitgebracht. Wir haben zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 6, das ist jetzt aus der Luther 2017. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also Mose schreibt auch, wo Gott ist barmherzig. Oder von Hesea 2,19. Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Wo Jesus zu dem Volk das verspricht, dass er gnädig und barmherzig sein will. Oder zum Schluss im Nehemia 9,31. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Wir sehen also, im AT wird sehr oft, wenn man von Barmherzigkeit spricht, Gott in Verbindung gebracht und selten den Menschen. Es gibt auch Stellen, wo es um den Menschen geht, zum Beispiel David oder Abraham, wo als barmherzig beschrieben wird. Aber meistens redet die Bibel davon oder die Schreiben, dass Gott der ist, der barmherzig ist. Und darum bringt die Aussage jetzt in dieser Seligpreisung die Jünger und auch die Juden, die das gehört haben, ein bisschen in eine Spannung rein. Wo sie herausfordert, weil sie wissen, hey, barmherzig ist eigentlich Gott, er ist der, der barmherzig ist. Und für mich als Mensch ist das schwierig, das ist ein Kampf, das ist manchmal mühsam, das braucht mir viel Kraft und manchmal wird es mir fast zu viel. Und wenn man den zweiten Teil anschaut, dann wird die Spannung noch etwas grösser. Denn sie werden Erbarmen finden. Also Jesus bezieht sich da auf das Gericht von Gott, dass sie dort werden Erbarmen finden, wenn sie selber barmherzig sind. Und da wird natürlich auch ich in eine Spannung kommen. Ich weiss, ich muss barmherzig sein, damit ich mal wieder Barmherzigkeit vor Gott erlange. Aber das steht nicht nur dort, sondern das sagt da der Jakobus. Und zwar schreibt das Jakobus in 2, Vers 13, geht er genau auf die Spannung ein, auf das Endgericht. Dort steht, denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphierte die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Also man kann sagen, Jakobus braucht da starke Worte und tut das ganz klar darstellen und darlegen. Und dementsprechend sind die Jünger und auch die Juden in einem Druck, wo das Jesus sagt. Und er sagt, hey, wer Barmherzigkeit übt, der wird mal Erbarmen erfahren. Aber sie wissen auch noch nicht, dass Jesus mal ins Kreuz geht, dass er ins Kreuz geht und alle Schuld auf sich nimmt, damit wir alle dafür befreit sind von dieser Last. Und dass auch der da ist, der uns die Barmherzigkeit schenkt für unsere Mitmenschen. Dass es nicht mehr aus uns muss kommen, sondern dass wir das dürfen von ihm her in die Welt heraustragen. Und darum ist der Vers nicht einfach nur in die Zukunft gerichtet, sondern zeigt sich auch hier und jetzt. Einerseits am Kreuz von Jesus Christus, wo wir das ganz genau sehen, wie Jesus barmherzig ist, wie er gnädig ist und barmherzig zu uns Menschen. Aber auch im Alten Testament sehen wir das. Im 2. Mose 20,6 geht es auch um das, wo es heisst, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Vorher geht es darum, was passiert, wenn man das nicht macht. Das sagt Gott, er wird die nächsten Generationen verfluchen, wenn sie das nicht machen. Er wird nicht mit ihnen sein. Aber gleichzeitig, wenn sie ihn lieben und seine Gebote halten, dann ist er mit ihnen, dann ist er barmherzig und schaut darüber hinweg. Wir sehen also den Vers, schaut in die Zukunft, aber gleich auch ins Hier und Jetzt. Und wir wollen gerade weiterfahren in dem Jetzt. Und wenn wir von Barmherzigkeit redet und von Jesus, dann kommt man um die Geschichte vom barmherzigen Samariter fast nicht drum herum. Und darum möchte ich heute gerne die mit euch anschauen. Die steht in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Und dort wollen wir zusammen miteinander anschauen, ja, was bedeutet denn Barmherzigkeit wirklich? Was verbindet Jesus denn alles mit dem? Und ich werde euch die Geschichte gerade mal vorlesen. Und jetzt steht, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählt Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der den Weglagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Wir sehen das wunderbares Gleichnis von Jesus, wie er die Barmherzigkeit beschreibt, anhand von einem Samariter. Und ausgelöst ist das Gleichnis geworden, weil ein Schriftgelehrter wollte wissen, wie ich zum ewigen Leben komme, wie ich das ewige Leben für mich haben kann. Und Jesus erzählt zuerst vom doppelten Liebesgebot. Und der Schriftgelehrte hat vielleicht schon fast damit gerechnet, dass das kommt, weil er kennt ja die alten Schriften auch. Und hat gedacht, ich lock jetzt Jesus in eine Falle und frage, aber wer ist denn mein Nächster? Wem soll ich denn Gutes tun? Und so bringt Jesus die Geschichte. Und wir wollen sich auseinandernehmen. Und schauen, was versteht denn Jesus unter Barmherzigkeit? Jesus sagt am Anfang, ich selber sehe schnell das Geld. Aber was bei Jesus auffällt in dieser Geschichte, ist als erstes, der Mensch, der wird wahrgenommen. Der Mensch, man sieht die Not, die er hat. Und wir haben zwei Beispiele vom Priester und von dem Levit, die aber einfach daran vorbeilaufen. Aber einfach ein Samariter, der nicht einfach nur offene Augen hat, sondern auch ein offenes Herz. Er sieht die Not wirklich und wendet sich nicht ab. Er läuft nicht einfach daran vorbei, sondern er will der Person helfen. Und ich glaube, das ist genau das, was das Böse uns immer wieder herausfordert. Wo es uns herausfordert, gerade zu schauen, dass wir wegschauen. Gerade wir in Europa, wo es doch sehr gut haben, wo relativ hohen Lebensstandard haben. Wo die Not auch nicht immer so ersichtlich ist. Wenn ich hier durch Städte laufe, in Altstädte, ich glaube, ich bin noch nie gefragt worden um Almosen und einen Bettler habe ich auch sehr selten gesehen. Und das Böse versucht uns auch, ein bisschen zu sagen, hey, bei euch ist ja alles gut, komm, dann kannst du doch wegschauen, oder das ist doch nicht dein Problem. Oder vielleicht auch gerade das Gegenteil, im Sinn von, es ist so viel Not, es wird uns fast wie zu viel. Aber nein, der barmherzige Samariter, der sieht die Not und will helfen. Und das Nächste, was vielleicht nicht ganz versichtlich wird, wenn man die Geschichte liest, aber auch sehr essentiell ist, ist, der Samariter, der verurteilt den Mann nicht, den er da sieht. Der sieht einfach den Mann und die Not, die da ist. Bei mir selber sieht das manchmal ganz anders aus. Ich denke zurück an mein Studium in Basel, wo ich noch viel mit ÖV unterwegs war, wo ich auch viel natürlich am Hauptbahnhof gekommen bin. Und dort sieht man die Bettler, denen, wo es schlecht geht. Und sehr oft komme ich damit Ausreden, im Sinne von, einerseits, die sind doch selber schuld. Wir haben in der Schweiz so gute Systeme, oder wenn die möchten arbeiten oder so, dann können die das schon. Oder im Tramli. Ist man unterwegs und dann kommen vielleicht plötzlich zwei Frauen rein und die eine fängt an zu spielen auf einer Gitarre oder was auch immer und der andere geht nachher um mit einem Kübeli und will Geld. Und das Erste, was ich der Meister denke, ist erstens mal, hey, das ist nicht erlaubt. Baselstadt sagt, sie wollen das nicht, sie wollen das unterbinden. Und das Zweite ist auch ein bisschen, und dahinter sind sowieso organisierte Banden, wo das steuert, das lenkt. Das heisst, das Geld, das ich denen gebe, das kommt nachher nicht bei der Person an, sondern bei der Bande. Und die bekommen das Nötigste zum Leben, um das weiterzuführen. Aber so kann ich denen nicht wirklich helfen. Und da merken wir, wie der barmherzige Samariter nicht verurteilt. Und Jesus nicht per Zufall ein Samariter. Das hat er sehr bewusst gewählt, weil er weiss, Samariter, das ist ein bisschen neben den Römern ein bisschen das böse Gegenstück. Die Juden und Samariter, die haben es nicht gut gehabt. Das ist vom Alten Testament, wo sich ja Israel in das Nord- und das Südreich aufteilt hat. Und gerade das Nordreich hat viel mit anderen Ländern etwas angefangen. Und sie haben sich ein bisschen wie gelöst von den Israeliten vom Süden. Und nachdem Israel wieder den Tempel aufgebaut hat nach dem Exil, haben auch die Juden vom Nordreich wollen zurückkommen und mithelfen, aber die Juden vom Südreich haben gesagt, nein, wir wollen euch nicht mehr, wir haben euch mit einem Feind eingeladen, wir wollen euch nicht mehr haben. Und so haben die Samariter selber einen Tempel gebaut und so Gott anbeten. Und so ist jetzt auch, bringt Jesus genau das auch für den Schriftgelehrten, er ist ein Samariter, das ist euer Feind. Und der ist trotzdem barmherzig, wahrscheinlich sogar zu einem Mann, der auch ein Jude war. Steht zwar nicht, aber wenn man schaut, wo er unterwegs war, von wo nach wo, ist die Chance relativ gross, dass er ein Jude war. Und wir haben gerade davon gehabt, dass er eben nicht verurteilt hat. Aber gleich sehen wir auch in dieser Geschichte, dass der Samariter seinen Verstand gleich noch gebraucht hat. Der hat geschaut, was für eine Not ist da oben. Und er hat gesehen, der Mann, der ist verletzt, der blutet, dem muss man helfen. Da muss man schauen, dass der wieder gesund wird und nimmt Öl und Wein und tut seine Wunden pflegen. Er hätte ja auch Geld dabei, kann man später lesen, und hätte ihm einfach auch die Denare herrühren. Aber das hat ihm ja in dem Moment nicht geholfen. Und ich glaube, so sind auch wir immer herausgefordert, dass wir unseren Verstand, aber auch unsere Gaben brauchen. Wir alle sind von Gott beschenkt und haben verschiedene Gaben. Vielleicht können wir super gut andere Sprachen lernen und so den Menschen vielleicht bei diplomatischen Sachen helfen, gerade mit den Asylanten. Oder vielleicht können wir einfach auch gut zulassen. Ich sehe auch das immer etwas, was unglaublich wichtig ist, dass wir diesen Menschen zulassen. Ich habe es am Anfang gesagt, sehr oft werden die Menschen gesehen, aber das Herz ist nicht per Sache. Und wie muss das sein, wenn Man sich vorstellt, ich selber sitze an einem Bahnhof und da laufen Hunderte und Tausende von Leuten vorbei und sehen mich, aber nehmen mich nicht wirklich wahr. Wie gut muss das tun, wenn jemand zu mir her sitzt und einfach mit mir schwätzt? Wenn er einfach anfängt, mich zu fragen, hey, wie geht's dir? Was hast du so gemacht? Wie bist du hergekommen? Was ist da passiert? Das muss diesen Menschen unglaublich gut tun. Ich bin mir sicher, so ist es auch bei den Asylanten. Das hilft denen schon, wenn man denen einfach nur ihr Ohr schenkt und einfach mal sich Zeit nimmt für die Menschen, für den Nächsten. Und ich habe viele YouTube-Videos geschaut, also viele, einfach ein paar geschaut und habe gesehen, wie das wirklich funktioniert, wie Menschen da zu anderen Menschen hingehen, zu beten und mit denen reden und sie in ein Gespräch und die Leute dankbar sind. Aber Jesus erzählt ja am Schluss nachher auch noch vom Geld, vom finanziellen Aspekt, dass ja nachher der Mann dem Diener noch geholfen hat mit Geld. Und in diesen Videos war es spannend, die haben nachher sehr oft gefragt, hey, was brauchst du denn momentan? Was hilft dir wirklich weiter? Und dann ist man gekommen, ja, ich brauche vielleicht neue Schuhe oder einfach andere Schuhe, meine schon mega durchgelaufen sind. Oder ein Pulli, weil es jetzt kalt wird. Und auch so hat der Samariter gesehen, hey, ich muss jetzt da für ihn Geld ausgeben, damit er beim Wirt kann sein, dass er ihn wieder pflegt. Und er schreibt sogar, wenn das Geld nicht reicht, dann kommt er auch zurück und wird den Rest noch bezahlen. Also wir merken, wenn wir das so lesen, Barmherzigkeit, so wie Jesus das beschreibt, hat das noch viel mehr damit zu tun, als nur das Geld, das, was ich am Anfang gezeigt habe mit dem Kessel, da, wo ihr die einfach zum Teil auch als Bild haben. Das macht Barmherzigkeit aus. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, bei so einem Thema, da ist doch eine Gefahr vorhanden oder zwei Gefahren. Und eine Gefahr davon ist, dass man wie übermannt wird, dass einem das zu viel wird, dass wenn man in die Not raus schaut, ich meine, schauen wir gerade Richtung Türkei, was dort passiert, das ist unglaublich, dass die jetzt einfach in das Land einziehen, mit Gewalt das Land erobern, obwohl es in dem Sinn keinen wirklichen Grund gibt. Und wie auch der türkische Präsident einfach die Flüchtlinge, die sie haben, die sie sich bei sich gelernt haben, als Druckmittel braucht gegen Europa. Damit wir sozusagen nichts machen können, weil unsere Regierungen nicht wollen, dass die Flut von Flüchtlingen zu uns kommt. Eine unglaubliche Not, ein riesengroßes Leiden. Und auch sonst sehen wir so vieles, was nicht gut läuft. Und das kann einem kaputt machen. Das kann einem so weit führen, dass man sagt, hey, ich muss wegschauen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir mit Jesus da unterwegs sind. Dass wir ihm das immer auch wieder geben. Dass er uns da trägt, diese Sache, dass wir nicht von uns aus probieren, barmherzig zu sein, sondern seine Barmherzigkeit nennt. Und eine andere Gefahr ist, dass man abstumpft. Ich lese momentan immer noch das Buch mit Michael von Nick Ripken, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe. Und der ist Missionar in Somalia und der beschreibt genau das Thema. Er beschreibt mit seinem Team, wie er vor Ort ist und sie ihnen helfen, diesen Leuten, die zu wenig Essen haben, denen teilen sie Nahrung austeilen. Und er sagt, eine der grössten Challenges war es, dass ihre Herzen nicht abstumpfen. Dass sie nicht stumpf werden gegen die Not, die da ist. Sie sagen, es ist so schnell passiert, dass du da einfach hinein nur noch Güter austeilen, aber mit dem Herz bist du gar nicht mehr dabei. Und das merken die Leute. Die merken das sehr schnell, ob du das einfach machst, weil es wirklich wichtig ist und du diesen Menschen etwas mitgeben willst. Oder weil du einfach nur sagst, ich will das für mein eigenes Gewissen tun, damit es mir besser geht. Und darum sagt er, wie wichtig das war für sich und auch sein Team, immer wieder zu beten. Wir merken also, Barmherzigkeit hat ganz viele Facetten. Es geht einerseits darum, dass wir das sehen, was passiert, dass wir unsere Augen nicht davon verschliessen. Es geht aber auch darum, dass unser Herz die Sache ist, dass wir den Menschen wirklich Wertschätzung entgegenbringen. Wir sollen auch nicht urteilen, weil Jesus hat am Kreuz auch nicht geurteilt über uns, sondern Jesus ist für jeden von uns ans Kreuz gegangen. Er hat die Tat für jeden vollbracht. Und gleichzeitig finde ich es immer wichtig, haben wir das Verhältnisverstand nicht ausschalten. Es ist wichtig, dass wir uns ein bisschen überlegen, was wir gerade als Europäer, wo wir doch relativ viele finanzielle Mittel haben gegenüber anderen Ländern, was machen wir mit unserem Geld? Was passiert mit unserem Geld, wenn wir das irgendwo hergeben? Wird es wirklich an den Ort kommen, wo sie versprechen oder nicht? Dass wir da auch weise sind. Und schlussendlich sicher auch, dass wir wirklich auch dürfen spendabel sein, wie Jesus alles für uns gegeben hat. So füllt sich das Töpfchen da mit noch ganz vielen anderen Sachen als nur mit Geld. Und etwas vom Wichtigsten, was ich jetzt gar nicht angesprochen habe, ist, dass wir nicht einfach nur können Liebe und Nächstenliebe bringen oder Geld, sondern dass wir etwas ganz anderes haben. Und zwar ist das, wir haben eine Hoffnung. Wir haben Jesus Christus, wir haben das Evangelium, wir haben die gute Nachricht. Das, was die Menschen hören müssen, das, was so wichtig ist. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich gibt es eine Not und es ist vielleicht wichtig, dass eine Person neue Schuhe bekommt oder neue Pulli. Aber selbst wenn er den Pulli mitnehmen könnte, vor Gott bringt ihm der dort nichts. Sondern das Einzige, was ihm wirklich bringt und wirklich hilft, ist, dass er erkennen darf, wer Jesus Christus ist. Dass das Evangelium bei ihm ankommen darf. Und darum glaube ich, ist es auch für uns wichtig, dass wenn wir beim Herzen sind zu Menschen und immer wieder zu Menschen gehen, dass wir auch wirklich von dem Evangelium, von dem erzählen, was Jesus am Kreuz für uns da hat. Und genau die Hoffnung, das, was Jesus für uns da hat, das werden wir jetzt noch miteinander feiern im Abendmahl. Wir dürfen jetzt miteinander feiern, dass Jesus für uns das Kreuz ist und dass er ja alles auf sich genommen hat, dass wir dürfen frei sein und dass wir dürfen gerecht sein vor Gott und eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Und wir werden jetzt noch ein Lied hören oder wenn ihr sagt, singen miteinander, so ein bisschen zum Einstimmen für das Abendmahl. Und während dem Abendmahl kannst du dir auch überlegen, ich tue es dir nachher noch einsagen, wir hören zuerst ein Lied und dann tue ich nochmal zum Abendmahl etwas sagen. Aber nimm die Gedanken schon mit, das Thema Barmherzigkeit. Wie sieht das bei dir aus? Schau das doch gerade im Abendmahl mit Gott da. Wie bin ich unterwegs? Wie ist das Herz dazu eingestellt zu diesen Menschen? Oder will mir vielleicht Gott genau einen Punkt aufzeigen, wo ich Barmherzigkeit ausleben kann im Leben?